herzlich warmes Willkommen bei Mutig herausspaziert. Wege aus dem Nebel in wärmendes Licht. Mit neuer Energie in Bewegung kommen, der Einladung zur persönlichen Ausdehnung folgen. Ich nehme dich gerne, sehr gerne mit. Willkommen zurück bei den 10 Wegweisern, die uns Brené Brown in ihrem Werk Die Gaben der Unvollkommenheit an die Hand gibt. Eine radikale Erlaubnis, Mut, Mitgefühl und Verbundenheit zu spüren und zu leben. In der Folge 81 hatten wir die Authentizität. Also kultiviere Authentizität, hieß es dort. Befreie dich davon, was andere über dich denken könnten. Denn wir haben gar keine Kontrolle über das, was die Menschen über uns sagen, über uns denken. Egal, was wir tun. Wir können die höchsten Ziele verfolgen und sogar erreichen. Wir können die Engel rund um Mutter Teresa sein. Und dennoch oder gerade deswegen denken und sprechen die Menschen dennoch, was sie wollen. Also bleiben wir bei uns, bleiben wir authentisch, tun wir das, was wir tun, aus den liebevollsten Gedanken und den herzlichsten Gründen, nämlich aus dem Herzen heraus. Und wenn wir ihr hier folgen und uns ein bisschen humorvoll aus der Distanz betrachten, was ja auch ein Nebenprodukt einer Meditation sein darf, nämlich uns einfach wertfrei zu betrachten, Beobachter unserer selbst zu sein, denn wir sind nicht unsere Gedanken. Egal wie viele Zigtausende wir davon täglich in unserem Hirn haben, wir sind nicht identisch damit. Wir haben die Macht, die Möglichkeit, diese zu lenken und uns davon zu lösen, wenn wir heraustreten und von außen wertfrei draufschauen, als würden wir eine Tänzerin, einen Tänzer beobachten. Und sie schreibt hier noch zu Beginn des Buches, und das finde ich sehr schön, wenn du jetzt denkst, na toll, ich muss also nur eine Superheldin, ein Superheld sein, um gegen Perfektionismus anzukämpfen, dann verstehe ich das. Mut, Mitgefühl und Verbundenheit sehen wie hochtrabende Ideale aus. Doch tatsächlich sind es ganz praktische tägliche Übungen, die zu wirklich unglaublichen Geschenken in deinem Leben werden, wenn du sie nur oft genug praktizierst. Und glücklicherweise zwingen uns gerade unsere Verletzlichkeiten, uns dieser erstaunlichen Werkzeuge zu bedienen, weil wir Menschen sind und auf so wunderbare Weise unvollkommen, bekommen wir reichlich Gelegenheit, unsere Werkzeuge jeden Tag zu schärfen. So werden Mut, Mitgefühl und Verbundenheit zu echten Gaben, den Gaben nämlich der Unvollkommenheit, also uns zu akzeptieren, zu lieben, so wie wir sind. Selbst Mitgefühl bedeutet spüren, hinspüren. Das heißt nicht, dass wir automatisch und durchgehend ab sofort immer mit allem durch und durch zufrieden sind, dass wir uns ausnahmslos Tag wie Nacht wohlfühlen. Das bedeutet es nicht, sondern wir lassen zu, was an Gefühl da ist, ohne uns da hinein zu steigern, ohne uns da hinein zu versenken. Wir erlauben uns zu spüren, zu fühlen, ohne uns damit vollends zu identifizieren, ohne uns mit den Gedanken, die uns dahin gebracht haben oder die wir in diesem Moment denken, eins zu machen. Wir lassen zu, akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind, dass wir unvollkommen sind und lieben uns dennoch. Und in diesem Moment, wenn wir uns dafür umarmen, dass wir unvollkommen sind, dass wir sowohl Stärken, aber auch Schwächen haben, fällt Widerstand von uns ab. Wir werden weicher, öffnen unser Herz und können aus diesem geöffneten Herzen heraus ganz anders mit uns sein. Liebevolle Güte und Akzeptanz als Grundlage für alles. Das macht es auch leichter im Umgang mit anderen. Sie schreibt hier weiter. Hier nun ein kurzer Ausblick auf die Informationen, die wir auf den nachfolgenden Seiten erhalten werden. Ich erkläre, was ich über Mut, Mitgefühl und Verbundenheit gelernt habe und warum sie genau die richtigen Werkzeuge sind, um ein Gefühl von Selbstwert zu entwickeln. Sobald wir uns genau angeschaut haben, bewegen wir uns im zweiten Kapitel auf den Kern der Sache zu. Was haben Liebe und Zugehörigkeit mit Selbstwert zu tun? Was ist Liebe? Ist es möglich, einen Menschen zu lieben und ihn gleichzeitig zu betrügen oder zu verraten? Warum verhindert unser ständiges Bedürfnis, irgendwo hineinzupassen, echte Zugehörigkeit? Können wir die Menschen, die uns nahestehen, wie zum Beispiel unsere Partner und unsere Kinder, mehr lieben als uns selbst? Wie definieren wir Selbstwert und warum strengen wir uns häufig so sehr dafür an, ihn zu erlangen, anstatt einfach nur an ihn zu glauben? Dieses Buch ist gespickt mit Worten wie Liebe, Zugehörigkeit und Authentizität, hinter denen sich große Konzepte verbergen. Ich glaube, dass es äußerst wichtig ist, diese vagen Begriffe zu spezifizieren. Wir nehmen sie zwar täglich in den Mund, bekommen sie jedoch nur selten erklärt. Und wir dürfen das Herz mitnehmen und das Hirn. Nachgewiesenermaßen ist die Verbindung sehr stark zum Hirn, zum Herzen, vom Hirn zum Herzen, aber mindestens genauso stark, wenn nicht noch stärker, vom Herzen zum Hirn. Also wir haben die Möglichkeit, aus einem geöffneten, weichen, weiten Herzen heraus Großartiges zu erleben, zu erspüren und auch weiterzugeben, was exakt das ist, was diese Welt jetzt braucht. Und wenn wir bei uns beginnen, mit unserem Selbstgefühl, mit unserem Selbstmitgefühl, haben wir eine wunderbare Basis. Und hier beim zweiten Wegweiser empfiehlt Brené Brown, kultiviere Selbstmitgefühl und befreie dich vom Perfektionismus. Hier sehe ich mich selber, also den Weg, den ich zurückgelegt habe in der Persönlichkeitsentwicklung, mich zu trauen, ja, perfekt, unperfekt diesen Podcast zu starten, vor nun über 2 Jahren mit all dem, was ich beruflich auf den Weg bringe, die Yoga-Klassen, die Workshops und auch jetzt mein erstes Yoga-Retreat, was ich als Autorin verschriftliche, was ich an einem Mikrofon erstmals auf einer Bühne vor 4 Monaten mich getraut habe zu offenbaren. Das ist alles unvollkommen. Und genau deshalb habe ich eine Verbindung aufgebaut zu Menschen. Das war mir in dem Moment nicht klar. Und ich gestehe, ich habe mich manchmal nicht gut genug gefühlt. Aber genau dieses Momentum, eben nicht so sehr perfekt rüberzukommen, sondern auch Schwächen, auch Lücken, auch Fehler zu haben, machte mich, so heißt es, sympathischer. Also wirklich ein Geschenk und eine Gabe, die aus dieser Unvollkommenheit erwächst. Und deshalb lade ich euch abermals ein, euch entspannt zurückzulehnen mit einem Glas Tee oder einem Kaltgetränk, die Füße hochzulegen und wirklich tief zu entspannen. Aus dem Gesichtsfeld heraus den Kiefer zu lockern, dir ein Lächeln zu schenken, neugierig aufmerksam zu sein, die Schultern zu entspannen und einfach zu lauschen. Was sich als wirklich hart und gleichzeitig erstaunlich erweist, ist mit dem Bemühen aufzuhören, perfekt sein zu wollen und mit der Arbeit zu beginnen, du selbst zu werden. Anna Quintlen. Eine wunderbare Buchautorin aus diesem Werk lese ich gerade einer lieben Freundin, die gerade gesundheitlich eingeschränkt ist, Kapitel vor, denn sie sagt, sie ist zu müde, zu schlapp, um zu lesen und sie liebt es, dass ich ihr quasi kapitelweise vorlese und sie es, wann immer sie es mag, über die Sprachfunktion des Handys abhören kann. Also auch das eine ganz wunderbare Frau, Anna Quintlin. Ich wiederhole nochmal, was sich als wirklich hart und gleichzeitig erstaunlich erweist, ist mit dem Bemühen aufzuhören, perfekt sein zu wollen und mit der Arbeit zu beginnen, du selbst zu werden. Anna Quintlin. Einer der beiden Teile meiner Arbeit ist, dass ich Briefe und E-Mails bekomme. Anfang 2009 erhielt ich meine 1000. E-Mail von einer Leserin meines Buches I Thought It Was Just Me. Um das zu feiern, beschloss ich auf meinem Blog, das Buch 8 Wochen lang zum gemeinsamen Lesen zu posten. Ich nannte es Shameless, Joyful, Read Along. Übersetzt etwa schamlos und freudvoll, gemeinsam lesen. Im Wesentlichen war es eine Art Buchclub im Web. Wir behandelten ein Kapitel pro Woche und ich bot nebenbei Posts, Podcasts, Diskussionen und Übungen für künstlerisches Gestalten an. Das Projekt ist weiterhin auf meinem Blog zu finden und wird immer noch genutzt. Das Buch mit einer Gruppe oder einer Freundin zu lesen, ist einfach viel effektiver und schöner. Unmittelbar bevor die Aktion begann, erhielt ich eine Mail, in der stand, mir gefällt die Idee des gemeinsamen Lesens. Ich glaube nicht, dass ich Probleme mit Scham habe, aber wenn Sie je etwas über Perfektionismus machen, dann werde ich ganz vorne mit dabei sein. Sie schloss mit einem kleinen Satz, der da lautete: PS, Scham und Perfektionismus sind doch nicht verwandt, oder? Ich meldete zurück und erklärte ihr die Beziehung zwischen Scham und Perfektionismus. Wo Perfektionismus herrscht, lauert immer Scham im Hintergrund. Genau betrachtet ist Scham sogar die Geburtsstätte von Perfektionismus. Ihre Antwort gefiel mir sehr. Vielleicht könnten Sie ja darüber sprechen, bevor wir mit dem gemeinsamen Lesen beginnen. Meine Freundinnen und ich wissen, dass wir uns mit Perfektionismus herumschlagen, aber mit Scham wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen mit Scham nichts zu tun haben. Ich kann nicht glauben, wie oft ich das schon gehört habe. Ich weiß, dass Scham ein abschreckendes Wort ist. Wir müssen jedoch wissen, wenn wir nichts mit ihr zu tun haben wollen, weil sie etwas mit uns zu tun hat, will sie etwas mit uns zu tun haben. Und einer der Wege, auf denen sie sich in unser Leben einschleicht, ist Perfektionismus. Ich fasse noch einmal zusammen, wenn wir nichts mit der Scham zu tun haben wollen, will sie etwas mit uns zu tun haben. Über den Perfektionismus. Als genesende Perfektionistin und ambitionierte, gut genug Praktizierende habe ich es als außerordentlich hilfreich empfunden, einige der Mythen in Bezug auf Perfektionismus zu entzaubern, damit wir eine Definition entwickeln können, mit der sich präzise erfassen lässt, worin unser Irrglaube besteht und was er mit unserem Leben macht. Perfektionismus ist nicht dasselbe wie das Bemühen, dein Bestes zu geben. Bei Perfektionismus geht es nicht um eine gesunde Leistung oder gesundes Wachstum. Perfektionismus ist die Überzeugung, dass wir, wenn wir perfekt leben, perfekt aussehen und perfekt handeln, den Schmerz von Schuldzuweisungen, Verurteilungen und Scham verringern oder vermeiden können. Er ist ein Schutzschild. Perfektionismus ist ein 20-Tonnen-Schild, den wir mit uns herumschleppen im Glauben, er würde uns schützen, während er uns in Wirklichkeit daran hindert, die Flucht zu ergreifen. Perfektionismus ist keine Selbstvervollkommnung. Im Kern geht es bei Perfektionismus um den Versuch, sich Anerkennung und Akzeptanz zu verdienen. Die meisten Perfektionisten wurden so erzogen, dass sie für Leistungen und Erfolge Lob bekamen. Zum Beispiel Schulnoten, Umgangsformen, das Befolgen von Regeln, das äußere Erscheinungsbild, sportliche Aktivitäten. Irgendwo auf dem Weg übernehmen wir dieses gefährliche, uns schwächende Glaubenssystem. Ich bin, was ich erreiche und wie gut ich es erreiche. Gefallen, Leistung bringen, sich wertvoll und vervollkommend fühlen. Sich vervollkommnen. Gesundes Streben konzentriert sich auf dich selbst. Wie kann ich es so gestalten, dass es sich für mich besser anfühlt? Perfektionismus konzentriert sich auf andere. Was werden sie denken? Also gesundes Streben setzt mich in den Fokus. Wie fühle ich mich? Was kann ich tun, damit ich mich besser fühle? Perfektionismus betrachtet das Außen. Was werden Sie denken? Und das können wir nicht beeinflussen, egal wie gut wir sind. Den Unterschied zwischen gesundem Streben und Perfektionismus zu verstehen, ist wesentlich, um deinen Schutzschild ablegen und dein Leben wieder aufnehmen zu können. Untersuchungen zeigen, dass Perfektionismus Erfolg erschwert. Tatsächlich führt er häufig zu Depressionen, Angstgefühlen, Süchten und einer Lähmung des Lebens. Dieser Begriff bezieht sich auf all die Chancen, die wir verpassen, weil wir zu große Angst davor haben, etwas in die Welt hinauszutragen, das unvollkommen sein könnte. So wie ich manchmal gedacht habe, oh weh, dieser Podcast ist wirklich nicht perfekt, diese Episode ist unvollkommen. Und gerade dann bekomme ich Rückmeldungen, die sagen, wow, das hat mir so gut getan. Das hat exakt beschrieben, wie ich mich gerade fühle. Ich danke dir so sehr dafür. Und ich bin so froh, dass ich mich getraut habe, etwas in die Welt zu geben, was meinen Ansprüchen fast nicht genügt hat. Dieser Erkenntnisgewinn hat so entlastet. Ich habe so viel abschütteln können von diesem Gerüst, von diesem Schutzschild, das auch ich hatte. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Also wir verpassen Chancen, weil wir zu große Angst davor haben, etwas in die Welt hinauszutragen, das unvollkommen sein könnte, gefühlt. Dazu gehören auch all die Träume, die wir aufgrund unserer tief sitzenden Furcht zu versagen, Fehler zu machen und andere zu enttäuschen, nicht weiter verfolgen. Es macht große Angst, ein Risiko einzugehen, wenn du Perfektionist, Perfektionistin bist, denn dein Selbstwertgefühl steht auf dem Spiel. Ich habe diese Einsichten zusammengebracht, um daraus eine Definition zu zimmern. Sie ist lang, aber wie hat sie mir geholfen? Sie ist auch die gefragteste Definition auf meinem Blog. Hier geht es weiter. Perfektionismus ist ein selbstzerstörerisches und abhängig machendes Glaubenssystem, das den folgenden primären Gedanken schürt: Wenn ich perfekt aussehe, perfekt lebe und alles perfekt mache, kann ich schmerzhafte Gefühle aufgrund von Beschämung, Verurteilung und Schuldzuweisungen vermeiden oder verringern. Des Weiteren, Perfektionismus ist allein deshalb selbstzerstörerisch, weil es so etwas wie Perfektion nicht gibt. Perfektion ist ein unerreichbares Ziel. Außerdem geht es eher um die Wahrnehmung, wir möchten als perfekt wahrgenommen werden. Und noch einmal, auch das ist unerreichbar. Es gibt keine Möglichkeit, die Wahrnehmung anderer zu kontrollieren, egal wie viel Zeit und Energie du darauf verwendest, es zu versuchen. Es ist nur eine Wahrnehmung. Weiter geht es. Perfektionismus macht abhängig. Wenn du des Öfteren Scham, Verurteilung und Schuldzuweisung erlebst, glaubst du, das läge daran, dass du nicht perfekt genug bist. Statt also die fehlerhafte Logik des Perfektionismus in Frage zu stellen, verfängst du dich noch stärker in deinem Bestreben, genau richtig zu leben, genau richtig auszusehen und alles genau richtig zu machen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn jemand an eurer Seite ist, der gerne den Fokus auf den Fehler lenkt. Ob das irgendein Knopf an der Bluse ist, der nicht perfekt geschlossen ist, aber alles andere ist einfach nur zauberhaft. Ja, ein Haar liegt nicht richtig, lockert sich aus der Hochsteckfrisur, was natürlich und wunderschön ist, weil es unvollkommen ist. Aber jemand sagt dir, da ist ein Pickel auf deiner Stirn. Wie fühlst du dich dann? Das schwächt gefühlt, statt zu sagen, wow, du siehst wundervoll aus, ich liebe es, du strahlst. Aber schau noch einmal ganz kurz in den Spiegel, damit du weißt, was du vielleicht so nicht sehen kannst und bewusst mit der Haarsträhne, mit dem Pickelchen oder dem Blusenknopf aus der Tür herausgehst. Das macht einen riesen Unterschied, oder? Sie sagt hier noch weiter, sich beschämt, verurteilt und beschuldigt zu fühlen und vor allem die Angst vor diesen Gefühlen sind Realitäten der menschlichen Erfahrung. Perfektionismus erhöht sogar die Chance, diese schmerzhaften Emotionen zu erleben und führt häufig zu Selbstverurteilung. Es ist mein Fehler, ich fühle mich so, weil ich nicht gut genug bin. Wer kennt das nicht? Perfektionismus können wir nur dann überwinden, wenn wir einsehen, dass wir universellen Erfahrungen wie Scham, Verurteilung und Schuldzuweisungen nicht entgehen können. Sobald wir aber liebevoller und freundlicher mit uns selbst umgehen und beginnen, Schamresilienz zu üben, können wir unsere Fehler umarmen und die eigentlichen Gaben empfangen, nämlich Mut, Mitgefühl und Verbundenheit. Aufgrund meiner Daten glaube ich nicht, dass einige Menschen Perfektionisten sind und andere nicht. Für mich hat Perfektionismus lediglich ein breites Spektrum. Wir alle weisen perfektionistische Tendenzen auf. Bei einigen Menschen mögen sie sich nur dann bemerkbar machen, wenn sie sich besonders verletzlich fühlen. Für andere kann Perfektionismus zwanghafte, chronische, lähmende Züge annehmen, ähnlich wie bei einer Sucht. Ich habe begonnen, scheibchenweise an meinem Perfektionismus zu arbeiten, ein schwieriges Stück nach dem anderen. Dadurch verstehe ich endlich ganz tief drinnen den Unterschied zwischen Perfektionismus und gesunder Leistung. Erinnere dich oben, bei gesunder Leistung geht es darum, wie du dich fühlst. Was kannst du tun, damit du dich besser fühlst? Wohingegen Perfektionismus die Wahrnehmung vom Außen ist. Unsere Ängste zu erforschen und unsere Selbstgespräche zu verändern sind zwei entscheidende Schritte, um Perfektionismus zu überwinden. Hier ist mein Beispiel. Wie die meisten Frauen kämpfe auch ich mit meinem Körperbild, mit Selbstvertrauen und der immer komplizierten Beziehung zwischen Essen und Emotionen. Folgendermaßen sieht der Unterschied zwischen einer auf Perfektionismus beruhenden Diät und gesunden Zielen aus. Erstens, auf Perfektionismus beruhendes Selbstgespräch. Ekelhaft, nichts passt mir, ich bin dick und hässlich, ich schäme mich wegen meines Aussehens, ich muss anders sein, als ich es jetzt im Moment bin, um Liebe und Zugehörigkeit zu verdienen. Pause, sacken lassen, schütteln. Zweiter Punkt, auf gesundem Streben beruhendes Selbstgespräch. Ich will das für mich. Ich möchte mich besser fühlen und gesünder sein. Diese Waage sagt nichts darüber aus, ob ich geliebt und akzeptiert werde. Wenn ich daran glaube, dass ich so, wie ich bin, Liebe und Respekt verdiene, werde ich Mut, Mitgefühl und Verbundenheit in mein Leben einladen. Ich möchte das für mich herausfinden. Ich kann das. Pause. Lächeln. Fühlen. Fühl mal. Passt das zu dir? Wäre das ein warmer Mantel, in den du hineinschlüpfst und Zuversicht spürst, was sich gut anfühlt? Sie schreibt weiter, bei mir war es so, dass die Schritte mein Leben veränderten. Perfektionismus hat nicht zu Ergebnissen geführt, er führte zu Erdnussbutter. Ich habe mich einige Male auf das alte »Tu es, als ob, bis du es schaffst« verlassen müssen. Ich sehe es als das Praktizieren von Unvollkommenheit an. Zum Beispiel kamen einige Freunde auf einen Sprung bei uns vorbei, direkt nachdem ich begonnen hatte, an dieser Definition zu arbeiten. Meine damals 9-jährige Tochter schrie, Mom, unsere Freunde sind an der Tür. Unser Haus befand sich in einem ziemlich chaotischen Zustand und ich konnte an der Stimme meiner Freundin ablesen, dass sie dachte, oh nein, sie wird ausflippen. Ich rief einen Moment, während ich mich eilig anzog und meine Tochter ins Zimmer stülpte und frug, soll ich dir helfen aufzuräumen? Ich blieb ganz ruhig. Nein, ich ziehe mir nur schnell was an. Ich freue mich, dass die Freunde da sind. Was für eine nette Überraschung. Wen kümmert schon das Haus? Dann versetzte ich mich selbst in eine Gelassenheitsgebetstrance. Wenn wir also aus tiefstem Herzen leben und lieben möchten, wie verhindern wir dann, dass Perfektionismus unsere Bemühungen sabotiert? Als ich Frauen und Männer interviewte, die sich auf die Welt von einem Platz der Authentizität und des Selbstwertes aus einließen, wurde mir bewusst, dass sie im Hinblick auf Perfektionismus viel gemeinsam hatten. Erstens sprachen sie über ihre Fehler auf liebevolle und aufrichtige Weise, ohne Scham oder Angst. Zweitens ließen sie sich Zeit damit, sich selbst und andere zu be- bzw. zu verurteilen. Ihr Credo lautete, wir geben alle unser Bestes. Ihr Mut, ihr Mitgefühl und ihre Verbundenheit schienen darin zu wurzeln, wie sie sich selbst behandelten. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich diese Eigenschaft erfassen sollte, doch ich nahm an, dass es sich dabei um eigenständige Qualitäten handelte, bis ich vor 2 Jahren die Arbeit von Dr. Kristin Neff über das Mitgefühl mit sich selbst entdeckte. Wir wollen die Gründe näher beleuchten, warum es so bedeutsam für uns ist, mitfühlend mit uns selbst zu sein, wenn wir Authentizität üben und Unvollkommenheit anerkennen wollen. Ja, das Selbstmitgefühl, da gehen wir in der nächsten Folge noch einmal drauf ein. Das führt hier ein bisschen zu weit, aber ich kann aus meiner eigenen persönlichen Geschichte noch beitragen, wenn wir straucheln, wenn wir aus alten, überlieferten Zeiten, aus unserer Familiensituation, dem Aufwachsen der ersten 7 Lebensjahre, dem, was wir vorgelebt, gesehen, gehört, ja, serviert bekommen, angeboten bekommen haben, dann entsteht daraus unsere Realität. Denn in dem Alter bis zum 7. Lebensjahr hinterfragen wir nichts. Wir glauben, wir kaufen alles ab, wir nehmen alles an, wir halten alles für richtig und die Wahrheit. Und daran richten wir uns aus, um dazuzugehören, um zu überleben. Und das hat seinen Wert gehabt. Heute aber, als erwachsene Menschen, stehen wir anders im Leben und dürfen das abschütteln, dürfen das hinterfragen und uns neu ausrichten. Dürfen wir in Frage stellen, wenn jemand uns sagt, das ist aber so oder so, du bist nicht klug genug, du bist nicht schön genug, du bist was auch immer nicht. Wir schaffen unsere eigene Wahrheit und zwar aus uns selbst heraus, aus diesem Gefühl heraus. Und dafür braucht es Gewohnheiten. Es braucht neue Gewohnheiten, die man gemeinsam üben kann. Wunderbar als Spiegelarbeit, immer wieder lächelnd an jeder spiegelnden Fläche vorbeizugehen und zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Da geht automatisch eine Entspannung durch den Körper, weil diese Akzeptanz, diese liebevolle Güte uns weicher macht. Und aus dem heraus, uns grundsätzlich gut zu fühlen, strahlen wir etwas anderes aus, werden wir stabiler. Das ist wie ein seelischer Muskel, den wir trainieren. Uns morgens aufzuschreiben, ich bin wertvoll, ich bin sicher, ich bin geliebt, ich bin frei, ist eine Ausrichtung für den Tag, ist selbst Mitgefühl. Und in dieses Spüren zu kommen, ich hatte es in der letzten Folge, in der letzten Episode auch schon einmal beschrieben, die Sinne zu öffnen, uns für uns selbst zu öffnen und ehrlich hinzuspüren, wie es gerade ist, ohne uns hineinzusteigern. Da ist vielleicht der Liebeskummer, da ist die berufliche Sorge, ob es klappt, da sind gesundheitliche Bedenken. All das darf sein, all das hat seinen Wert. Wir dürfen schwach sein, auch vor uns selbst. Dann nehmen wir uns in den Arm und fühlen das durch, spüren hin. Und sobald wir es annehmen, kann es gehen. Das ist wie mit dem Perfektionismus hier beschrieben. Sobald wir ihn ablehnen, will er zu uns. Widerstand loslassen, in die Akzeptanz zu gehen mit einem liebevollen Gefühl, ist der Schlüssel. Und den haben wir wie unseren Atem immer bei uns. Also ich lade dich ein, noch einmal ganz bewusst tief einzuatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund, länger, tiefer auszuatmen, bis keine Luft mehr im Bauch ist. Einmal mehr tief durch die Nase ein, 2, 3, 4 und ganz langsam durch den Mund aus. Und verabschiede dich vom Perfektionismus und erlaube dir, über dein Selbstmitgefühl etwas zu kultivieren, ja, was dir selbst gut tut, was dir neue Möglichkeiten verschafft, was einen Zauber eröffnet. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und freue mich über deine Anregungen. Folge mir gerne noch auch auf TikTok und Instagram. Für mehr Inspiration schau auf meine Website www.bettinadrake.de und sehr gerne schreib mir deine Anregungen, deine Fragen und deine Wünsche. Dankeschön. Gerne teile meinen Podcast an Menschen, an die du denkst, wenn du es hörst und glaubst, es könnte auch dort hilfreich und treffend sein. Gerne abonniere meinen Podcast und sehr gerne lass mich wissen, was deine Gedanken dazu sind.